Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Hallo Claudia.
Franziska, da sind wir wieder.
Wir haben ja jetzt in bestimmt 4 Folgen hintereinander, würde ich jetzt mal tippen, über Trauer und Traurigkeiten gesprochen. Das haben wir ja wirklich ziemlich ausgewalzt, ne, würde ich sagen, dieses Thema.
Etwas böse ausgedrückt, ausgewalzt.
Ja, und ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall nicht sehr weit gekommen sind, denn es ist einfach ein weites Feld.
Ich finde, wir sind gut weit gekommen.
Ja, aber man kann es immer wieder neu aufgreifen, weil es immer wieder neue Aspekte hat, die noch gar nicht so richtig beschrieben sind. Ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel hinsichtlich eines Todesfalls, eines Sterbefalls. Wenn also ein Mensch, der mir nahesteht, verstorben ist und dann Trauer einsetzt. Und dass die Traurigkeit an der Stelle ja vielleicht nochmal einen neuen Aspekt kriegt, wenn ich nämlich davon ausgehe, was wir ja in unserem Titel Hüben und Drüben eigentlich schon mittragen, dass zwar der physische Tod eintritt, aber wir eigentlich aufgrund von dem, was Nahtoderfahrene uns übermittelt haben, davon ausgehen dürfen, dass die noch weiterleben. Also sprich, die Seele oder die Geistseele noch auf der anderen Seite in der geistigen Welt ein ebenso sinnvolles weiteres Leben führt wie hier auf der Erde, nur ganz anders.
Wie Pim van Lommel sagt, endloses Bewusstsein.
Richtig, dass das Bewusstsein bleibt.
Und insofern ist das ja so, ich weiß, dass ich in einer Folge, ich glaube, das war die letzte, dass ich gesagt habe, wenn mir ein Verstorbener fremd ist, dann bleibt er mir fremd und wenn er mir nahe ist, bleibt er mir nahe. Und natürlich ist das auch einer Veränderung und einer Entwicklung unterworfen. Nur ich glaube mittlerweile, dass wenn ich eine Beziehung zu einem Verstorbenen ändern möchte, muss ich was dafür tun, als ob die Person auch leben würde.
Genau, und das war jetzt eigentlich mein Gedanke, den ich noch nicht zu Ende gebracht hatte. Ich mache das jetzt mal, dass ich nämlich dahin wollte, dass wir, denke ich, davon ausgehen dürfen, dass der Verstorbene sich weiterentwickelt in der geistigen Welt. Sprich, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass die Schwierigkeiten, die ich vielleicht mit ihm hier hatte, dass die nicht nur auf meiner Seite jetzt liegen und dümpeln möglicherweise, weil ich in meiner Trauer auch gar nicht richtig vorwärts komme, mich da an der Stelle ins Vergeben zum Beispiel zu bewegen, sondern von der anderen Seite ja auch möglicherweise weiter bearbeitet werden. Und wenn wir beide, also ich hier und mein Verstorbener dort, daran arbeiten, dann ist das ja auch ein ganz neuer Aspekt, der die Trauer durchaus in Entwicklung bringen kann.
Und auch anknüpfend an das, was wir die in den letzten Folgen gesagt haben, mein Gott, das birgt so viel Hoffnung in sich, dass eine Veränderung möglich ist.
Das ist ja eine Frage meines inneren Denkens. Ich sage ja immer, es ist nichts so konkret wie die geistige Arbeit.
Ja.
Viele denken ja immer, ach, das ist mir zu kompliziert oder da weiß ich nicht genau, da bin ich irgendwie unsicher, da wird alles schwammig und so. Das kennt man auch von sich selber, dass man dann nicht so richtig weiß, wenn man dann da sitzt und man möchte jetzt beten oder meditieren oder sich irgendwie da geistig betätigen. Aber genauso konkret, wie ich, wenn ich etwas schreiben möchte, in ein Buch den Stift in die Hand nehmen muss, um das zu tun, oder wenn ich im Garten die Erde umgraben möchte, brauche ich dazu eine Schaufel. Genauso konkret muss ich geistig meine Gedanken denken.
Ja.
Und das aber wirklich tun und dann aber auch davon ausgehen, dass das eine Konsequenz hat, was ich da denke. Und das ist ja so eine tiefgreifende Erkenntnis, dass es eben tatsächlich eine Veränderung nach sich zieht.
Ja.
Fürs ganze Leben.
Insofern hat Buddha ja schon recht gehabt, ne?
Ja, nicht nur Buddha, sondern eben viele andere Eingeweihte ja auch.
Aber er ist der Erste, der mir eingefallen ist.
Ja.
Rechtes Denken. Also nicht rechts, sondern richtiges Denken.
Richtiges, also
und
rechtes, echtes.
Dass ich mir klar darüber bin, dass meine Gedanken auf irgendeine Art und Weise Realitäten sind.
Dass jeder Gedanke, den ich denke, eine Wirklichkeit erschafft.
Genau.
Und das können wir ganz schön üben, ne? Es sprechen ja so viele immer von Achtsamkeit, also inklusive in meinem Logo kommt das ja auch vor, Seitenwechsel, achtsames Bestatten. Da werde ich ja häufig gefragt, was heißt eigentlich achtsam? Da habe ich noch viel zu lernen, da bin ich auch schon das ein oder andere Mal im Verkehr etwas spöttisch ist mir begegnet worden, da müsste ich aber noch ein bisschen üben mit der Achtsamkeit. Ja, da krieche ich auch zu Kreuze. Ich bin dran, kann ich so sagen. Also das zu üben, eben in der Beobachtung des eigenen Denkens.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr fruchtbarer und eigentlich auch, finde ich, sogar manchmal freudemachender Vorgang, wenn man sich dem mal so ein bisschen mit Elan widmet, das zu tun.
Du hast so einen humoristischen Aspekt auch an so einer Selbsterkenntnis jetzt eben mit reingebracht. Und jetzt muss ich doch, wenn ich das weiter denke, dann muss ich doch skeptisch sein, wenn jemand in der Friedensbewegung tätig ist und gleichzeitig gerne Horrorfilme sieht, oder?
Hm. Ja, das sind ja immer so verschiedenste Seelenaspekte, die wir so mit uns rumtragen, ne? Und diese Aspekte wollen genährt werden, ne? Und das eine, der geht gerne in den Swingerclub und steht vielleicht für die Ehe, die Monogame ein, wer weiß. Also das sind ja immer dann so etwas widersprüchliche Dinge und
womit wir wieder bei der Schattenarbeit sind.
Genau, die Schattenarbeit zu machen. Und der erste Schritt ist ja immer schon die Selbsterkenntnis.
Ja.
Und dann kann es ja immer noch dauern. Und ich denke, dass diese Arbeit möglicherweise auch nach dem Tod, nach dem physischen Erdentod, nicht zu Ende ist. Ja. Dass nämlich dieses Gewissen, was ja ein ganz, ganz besonderes Instrument ist, mit dem wir da beschenkt sind, das ist doch interessant, ne? Wenn man dem mal nachgeht. Was ist eigentlich das Gewissen? Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas tue oder sage, was mir vielleicht einfach so jetzt passiert ist und wo ich irgendwo in mir eine Stimme habe, die mir sagt, das war nicht in Ordnung, dass das dann da so leise, ganz leise, vielleicht ganz, 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 ganz hinten leise. Das kann ein Leben lang so eine Gewissensstimme, ne? Die kann mich ein Leben lang verfolgen.
Es gab es gibt so ein paar Sprüche zum Thema Gewissen. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.
Ja, und da ist was dran.
Da total.
Da ist wirklich was dran, weil das heißt letztendlich ja, dass das, was mich da so leise, leise angräbt, das heißt, wie wohltuend es ist, wenn ich das eben wirklich bis ins Bewusstsein hole und sage, so, okay, ich nehme das, ich höre das und ich setze das jetzt um. Das heißt, ich mache damit jetzt was. Ich gehe entweder hin und entschuldige mich oder ich lasse Taten folgen, ja? Oder ich entscheide jetzt nein. Also damit höre ich auf. Das möchte ich nicht mehr tun.
Es gibt noch diesen zweiten Satz, den finde ich fast noch schöner. Das Gewissen ist Kläger, Angeklagter, Richter und Henker in einem.
Genau.
Das finde ich großartig.
Genau, und ich bin der absoluten Überzeugung, dass dieses Gewissen nachtodlich im sogenannten Kamaloka das eigentliche Instrument ist, wo die Arbeit weitergeht.
Ich habe ja in meinem Leben einige Jahre Religion in der Oberstufe unterrichtet, also 8. bis 12. Klasse. Und dann waren die so 17, ich weiß nicht, wie alt sind die, wenn die 17 sind?
11. Klasse.
11. Klasse, sowas sind die. Und dann habe ich die gefragt, sagen Sie mal, das waren so, weiß ich nicht, 20 Leute. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, ich habe eine Frage. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle schon geklaut haben. Und dann hast du richtig gesehen, die sind ein bisschen zusammengezuckt. Ich weiß nicht, was die gedacht haben, ob ich fragen wollte, was und wie es war und so weiter. Und dann habe ich nur dahinterher gesetzt und habe gesagt, sollten sie damit aufgehört haben, zu klauen. Warum? Und wir waren sofort bei der Frage nach dem Gewissen. Und das hat etwas, du hast gesagt, diese leise Stimme, die anklingelt, das ist ein kleines bisschen sich selbst zu ertappen.
Mir kommt jetzt noch ein anderer Gedanke, weil das ist so schön, was du sagst, dass man ja auch einem Menschen helfen kann von außen, dieses Gewissen ein klein wenig direkt, ja, wie soll ich sagen, zu umarmen fast. Weil ich hatte das mit meinem Sohn. Und zwar habe ich auch geklaut als Kind und bin da erwischt worden. Da war ich, glaube ich, 16 oder so. Das heißt, ich war also schon jugendlich, bin da also erwischt worden und dann mit der Polizei nach Hause begleitet. Und ein Riesendrama entstand. Mein Vater hat wochenlang nicht mehr mit mir gesprochen. Und also es ist auch pädagogisch eigentlich sehr, sehr ungut für mich ausgegangen und war wirklich eine traumatisierende Erfahrung. Und so etwa 20, 25 Jahre später hat mein Sohn auch geklaut. Und ich kriegte also einen Anruf auch von der Polizei und wir haben hier ihren Sohn. Und naja, der kam dann nach Haus und dann habe ich eben ganz anders, weil ich hatte es ja so erlebt und ich habe dann bewusst meinem Sohn in den Arm genommen oder schon am Telefon losgelegt. Ich habe ihn auf jeden Fall direkt erstmal auf die Sache angesprochen, ganz offen, total locker und habe gefragt, was war denn das für ein Gefühl, als du da gesessen hast in diesem Büro mit ja. der Polizei und da in diesem Geschäft, in dem großen mit dem bekannten Namen, den ich jetzt nicht nennen möchte. Und da hat er gesagt, er hat Bauchweh gehabt. Also er war etwas jünger, er war, glaube ich, erst 11 oder 12. Und dann habe ich ihn einfach in den Arm genommen nachher und habe ihm das geflüstert und ihn gewiegt und habe gesagt, ja, ich hatte das auch erlebt. Und da hat er sich so entspannt.
Ja.
Das fiel alles so wie von ihm ab. Und es war irgendwie gut. Also ob er danach noch geklaut hat, ich gehe mal davon aus, dass er es auch nochmal wieder gemacht haben wird. Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht anders vorstellen. Aber dass da so dieser Stress rauskommt. Weil natürlich, es gehört irgendwie zu uns dazu. Das sind so Grenzsituationen, ne? Wo es einfach so einen Kitzel gibt. Das müssen wir irgendwie erleben. Das gehört zum Kind und Jugendsein zu tun. Was ist meins, was ist deins? Und wenn das eben beschädigt ist an der Stelle, dann hat es meistens einen Grund. Das hat dann was mit Bedürftigkeiten zu tun, die nicht richtig erfüllt worden sind. Aber wir waren ja beim Gewissen. Also, dass man eben auch von außen einem Menschen dabei helfen kann, dieses Gewissen schneller in einen heilen Bereich zu holen.
Ja. Was, ich finde das eine ganz, ganz schöne Frage. Eine ganz schöne Frage, weil das ist etwas, wo ich gerade in einem Buch zugange bin, wo so ein buddhistischer Lehrer, der sehr viel mit Gefangenen gearbeitet hat, also mit Gefängnisinsassen gearbeitet hat und gesagt hat, wie er mit den Meditationen übt, denn die haben die Hoffnung, fliegen zu können. Mhm. Und er sagt, ja, aber mit dem Körper zu fliegen, das ist bei ganz wenigen Leuten vorbehalten. Aber dass der Geist Flügel bekommt, das ist machbar durch Meditation. Und er hat in diesem Buch beschrieben, wie die Menschen, die im Gefängnis sitzen, wie die tagtäglich mit dem, was sie getan haben, konfrontiert sind. Und bei denen das Gewissen ganz schön schwer belastet ist. Das ist die Frage, was können wir oder was ist da eine Gemeinschaftsaufgabe? Vielleicht muss das Gewissen auch gemeinsam getragen werden.
Ja, oder eben meditativ in Bewegung gebracht. Ich habe auch da so ein wunderbares Interview. Vielleicht schaffe ich das auch, das tatsächlich mal zu verlinken, weil ich das wirklich bemerkenswert finde von einem Deutschen, der in Indonesien in eine Drogengeschichte verwickelt wurde und dann für etwas, was er wirklich A, nicht gemacht hatte, er hatte nicht gehandelt mit Drogen und B, auch war das alles nicht so tragisch, aber für viele, viele Jahre auf Bali ins Gefängnis gekommen ist, für wirklich viele Jahre und da ja auch, die haben ja ganz fiese Gefängnisse, wo die da zusammengepfercht zu 60 Leute in einem Raum und nachts fast Löffelchen liegend so eng da schlafen müssen auf dem nackten Boden mit einer schmalen Unterlage. Und wenn sie auf die Toilette müssen nachts, dann finden sie so ihren Platz gar nicht mehr wieder, weil alle schon weiter zusammengerückt sind, weil sie sich auch wärmen gegenseitig und also alles ganz, ganz tragisch. Und der war vollkommen ungebildet, was irgendwas Spirituelles anbelangte und ist dann durch einen Kollegen im Gefängnis darauf aufmerksam geworden, dass der da immer saß im Schneidersitz. Und er hat sich tagelang immer gefragt, was macht der denn da und so. Und dann hat er tatsächlich ihn unterrichtet in der Meditation. Und der Mann ist heute wirklich ein bemerkenswerter, inzwischen wieder auf freiem Fuß und Lehrer für Meditation und Yoga geworden. Und es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was da entstanden ist und wie er diese Jahre dann, weil es hat dann noch viele Jahre, war er dann noch im Gefängnis, überlebt hat, indem er eben, was du eben erzählt hast, da gesessen hat und gelernt hat, geistig zu fliegen.
Schön, oder? Mhm.
Ja, also über das Thema, was ja für mich ein Teil der Trauerverarbeitung ist, der Nachtodlichkeit und wie die Entwicklung da weitergeht und dass sie da weitergeht, würden wir gerne weiter ja sprechen. Und jetzt gehen wir aber in eine Sommerpause, ne? Und die fängt jetzt heute an und wir kommen erst am 28. September.
Wir machen tatsächlich so lange Pause wie Bayern. Ich habe so einen lustigen Spruch gehört. Ein sehr bekannter Politiker hat gesagt, auf die Frage, wieso Bayern immer im September so lange Ferien hat, der hat nicht gesagt, wir Bayern lassen uns auch den September nicht nehmen. Der hat gesagt, das liegt in der DNA der Bayern.
Aha.
Das heißt, wir übernehmen jetzt diese genetische Disposition und freuen uns sehr darauf, wenn wir uns am 28. September, ich glaube, das ist ein Sonntag, wieder hören.
Aber ich will das nicht übernehmen. Da distanziere ich mich jetzt von. Also das halte ich für einen derartigen Quatsch.
Das ist aber, das ist, wie das in die DNA übergehen kann, das ist so ein unfassbarer Quatsch, so eine komische Aussage gewesen. Nein, das habe ich nur spaßeshalber gesagt.
Okay, also ich freue mich und wir haben jetzt 6 Wochen, sind das, glaube ich, ne?
Zeit? 6 Wochen Pause.
Und ich werde mich dann schon mal rüsten für das Thema der Nachtodlichkeit.
Ja, und ich wünsche uns eine leichte Zeit, bis wir uns wiedersehen.
Das wünsche ich uns auch und euch und allen.
Bis bald.
Ja, ciao.
Tschüss, tschüss. Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.